Und einfach nach, ich glaube, 10 Minuten oder einer Viertelstunde stand da ein Elefant. Und es war so, okay, krass, jetzt geht's los. Und dann waren überall die Zebras, Antilopen und eben dieser Elefant. Es ist einfach das schöne Gefühl, dass man draußen schläft. Und ganz in der Theorie ist ja kein Zaun, der irgendwas aufhält.
Nee.
Mein Rum. Man hat zwar, also ich hatte keine Angst, dass da jetzt irgendwas wäre, weil ich glaube, man merkt halt schon sehr, dass man ja auf so einem Hügel ist im Grunde und dass man sich da irgendwie sicher fühlt, aber man ist ja trotzdem nicht durch irgendetwas getrennt von der Natur und das ist halt so besonders. Also das merkt man halt schon, dass man auch einen gewissen Respekt vor ihnen entwickelt, weil es ist ja nicht nur eine. Man hat ja auf einmal überall Robbenköpfe aus dem Wasser gucken und die sind halt auch sehr neugierig. Knabbern dann ans Ruder oder man merkt so, okay, sie überlegen, ob sie aufs Kajak springen sollen oder nicht. Und dann sind wir eben zur Spitzkoppe, wo es sich ja zugezogen hat im ersten Moment. Das war auch faszinierend, dass es einfach anfing zu regnen.
Erste Mal, dass ich das erlebt habe. Regen in der Wüste.
Und dann auf einmal waren dann da 3 Löwinnen, beziehungsweise wir haben 2 gesehen, die dann da im Grunde einen Jagdversuch angedeutet haben. Da stand halt einfach ein einsames Gnu auf dem Feld. Und die 3 Löwinnen waren halt im Busch beziehungsweise auf der anderen Straßenseite.
Hallo 2026. An dieser Stelle sollte jetzt eigentlich ein brandneuer Podcast kommen, nachdem jetzt 2 Wochen Wiederholungen kamen. Aber ich muss... Oder während ihr das seht, bin ich schon in Südafrika und das war jetzt ein bisschen sehr, sehr spontan und wir mussten viel über den Kopf werfen. Entsprechend kommt heute eine Wiederholung. Und ich dachte, wir starten das Jahr mit Namibia, mit Friederike. Die Folge ist vor ungefähr einem Jahr online gegangen. Es dreht sich um unsere Off-the-Path-Abenteuer, um unsere Reise in Namibia. Und wer sie noch nicht gehört hat, der sollte sie sich unbedingt mal anhören, wie diese Reise so ist, weil es ist wirklich richtig genial. Und vielleicht habt ihr ja Bock, im Mai sind wir ausgebucht, aber im Oktober mitzukommen. Im Oktober findet sie wieder statt, das nächste Mal. Da sind Plätze frei und schaut gerne mal vorbei. Friederike war schon in Botswana und in Namibia mit dabei und plant vielleicht schon die nächste Reise mit uns. Würde mich freuen, wenn ihr auch inspiriert und motiviert seid, dabei zu sein. Und wenn ihr Fragen dazu habt, die wir jetzt hier im Gespräch nicht beantworten, dann könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Nächste Woche, und das ist versprochen, kommt wieder eine neue Folge hier im Off the Path Podcast und dann geht's auch weiter. Wir haben 5, 6 Folgen voraufgenommen. Wir sind leider noch nicht dazu gekommen, sie zu schneiden. Aber ab nächster Woche geht's dann hier auf jeden Fall wie gewohnt weiter. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start in das neue Jahr und freue mich, von euch zu lesen und zu hören. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal auf einer unserer Gruppenreisen. Bis dann. Friederike, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian.
Ich freue mich, mit dir über Namibia zu sprechen. Wir waren bis vor ein paar Wochen noch unterwegs und du warst auch schon in Botswana 2-mal dabei. Also du warst dieses Jahr in Uganda. Also mittlerweile bist du ja wirklich Afrika-Safari-Expertin, weshalb ich mich sehr freue, mit dir über unsere Reise zu sprechen. Denn ganz viele haben mich ja nach der Reise und nach den Stories immer gefragt, so hey, kannst du nicht mal eine Podcast-Folge mit jemandem aufnehmen? Und das habe ich ja bisher nicht gemacht, das habe ich jetzt mit Botswana das allererste Mal gemacht. Und du bist jetzt quasi mein zweiter Gast hier, meine zweite Gästin. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber ein bisschen sprechen, deine Sichtweise zu der Reise.
Ja, freue ich mich auch auf jeden Fall. Und du merkst ja, wie süchtig das Thema Safari dann auch macht.
Ja, also ich kann das nur verstehen, ich kriege ja auch nicht genug. Ich habe ja tatsächlich gestern meinen nächsten Flug für in 2 Monaten zurück gebucht, diesmal dann in den Kruger. Und wir haben auch gerade ganz kurz so ein bisschen über Botswana gesprochen und dein FOMO. Du bist im Mai dabei gewesen in Botswana, du bist im Dezember, also über Silvester, dabei gewesen. Und wenn du gekonnt hättest, wärst du wahrscheinlich jetzt nochmal dabei gewesen, ne?
Auf jeden Fall, also es ist... Wenn man die anderen dann sieht in diesem Camp, wäre man am liebsten gleich da geblieben, aber man muss ja manchmal arbeiten.
Man muss ab und zu mal ein bisschen Geld für diese Reisen verdienen, sind ja auch nicht die günstigsten, aber hoffentlich jeden Cent wert. Was hat dich an Namibia gereizt? Du hast es ja schon wirklich, du warst ja die erste, eine der ersten oder die erste, die das damals gebucht hat letztes Jahr. Was hat dich daran gereizt?
Genau, also eigentlich war ja mein Grundgedanke erst Namibia und dann Botswana zu machen. Das hat sich ja dann auch irgendwie spontan einmal umgedreht. Und ich muss sagen, ich liebe Roadtrips. Also ich finde, das ist so cool, dass man jeden Tag eine andere Landschaft hat, andere Tiere, anderes Umfeld. Und deswegen war für mich so das Thema, ich möchte auf jeden Fall einen Roadtrip durch Namibia machen. Und dann habe ich halt überlegt, okay, ich bin nicht so diejenige, die selber fahren möchte. Und da war ja bei dir auch die Möglichkeit, im Grunde eine Selbstfahrerreise zu machen. Aber dadurch, dass man sich das Auto teilt, konnte ich ja immer jemanden im Auto finden, der lieber fahren wollte. Das war für mich dann so der Moment, okay, ich kann den Roadtrip machen, die Unabhängigkeit haben, aber ich bin nicht diejenige, die fahren muss in dem Fall.
Ja, und das ist ja, und Harry hat das ja gerne übernommen, das Fahren, und hat euch sicher durch Namibia gebracht. Aber das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, ne? Dadurch, dass wir ja so viele Leute sind, dass es muss nicht jeder fahren. Wenn er nicht möchte, dann ist es halt auch gar kein Problem, beziehungsweise man kann sich ja natürlich auch so die besten Orte quasi so raussuchen, wie zum Beispiel, ich glaube, Alina ist, glaube ich, auch nur in der Wüste die Offroad-Strecke gefahren und hat das halt mega abgefeiert. Und so geht's natürlich auch.
Elke ist auch dann am Strand gefahren, da haben wir sie ja filmen sollen. Also es war halt auch total lustig zu sehen, wie jeder so darin aufgeht in den Strecken, die er gerne hat, und das zu beobachten. Ja, und eben, ich glaube, Harry haben wir einige Nerven gekostet, so mit 3 Mädels im Auto zu fahren, aber er hat das super gemacht und für uns war es halt am Ende die coolste Lösung so.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Lass uns mal ein bisschen über die Leute sprechen, bevor wir über die Reise an sich sprechen, denn jetzt hast du 3 Off-the-Path-Reisen gemacht, vielen verschiedene Menschen, und ich sag ja immer, das ist ja mal, aber ich bin ja auch der Veranstalter und am Ende musste ich ja natürlich auch eine Reise verkaufen, deswegen ist ja immer so eine Sache, kann man mir glauben, was ich sage, aber ich sag ja immer, dass Off the Path halt eben einen ganz bestimmten Typ Mensch anzieht und dass alle in irgendeiner Art und Weise ähnlich ticken und ähnliche Interessen haben. Was würdest du sagen, was Off the Path Teilnehmer ausmacht?
Also vielleicht vorab, ich bin vorher schon ganz, ganz viel auch alleine gereist, auch eben durch Südamerika im Auto, wo ich zwar nicht fahren musste, aber eben auch sehr viel unabhängig, und deswegen war natürlich so der Respekt, eine Gruppenreise zu machen, war auf jeden Fall da. Und was für Leute trifft man? Und ich habe das Gefühl, die meisten, die ich bisher getroffen habe, sind eigentlich so eine Mischung aus sehr abenteuerlustig, sehr offen und genießen es eben trotzdem dann, das Beste aus dem Land rauszuholen, indem sie dann diese Reise so buchen. Aber es waren alles Menschen, die eben nach sehr, sehr kurzer Zeit sich sehr fast wie Freunde angefühlt haben. Also es ist halt, man bondet einfach so schnell. Das war faszinierend. Hätte ich nicht erwartet und ist jetzt bei allen 3 Reisen der Fall gewesen.
Das finde ich wirklich, also vor allem nach Tag 1, wenn man halt über diesen Spreethochste Pass, dieser krasse Ausblick und dann alle nur noch so, Alter, wie geil ist das denn? Und dann, ich finde, das ist so ein geiler Moment, wo alle auf eine ganz gewisse Art und Weise schon mal bonden. Und dann, wenn wir dann halt im Camp ankommen, dann hatte man schon diese krasse Gemeinsamkeit, diesen krassen Moment, diesen krassen Ausblick, den man ja überhaupt nicht erwartet. Danach wird es einfach nur noch besser.
Nee, definitiv. Also es ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich schreibe ja mal Tagebuch, wie einige andere Teilnehmer auch. Und ich habe lustigerweise geschrieben, so bei der ersten Tour, dann haben wir die erste Pause gemacht, wir haben uns alle schon deutlich besser kennengelernt währenddessen. Das habe ich auch genau so geschrieben in dem Text im Grunde. Und es ist natürlich schön, man steigt aus, man macht dann gemeinsam da schon die ersten Selfies und merkt so, wer ist so wie auf Fotos, verhält sich da wie und wie oft möchte jemand Fotos von sich haben. Und man hat das nie hinterfragt. Also es war einfach so, okay, jetzt machen wir das alle gemeinsam.
Ja.
Fühlt sich gleich gut an.
Und ich finde so, jeder findet so seinen Platz in der Gruppe, ne? So, jeder hat so seine Persönlichkeit und seine Art und, aber das geht, das ist so ungesprochen, ich finde, das ist halt so ungesprochen, oder gar nicht, also null abgesprochen und trotzdem irgendwie automatisch und aber auch sehr natürlich.
Ja, das stimmt. Also man sieht sich ja, wir haben uns ja den Abend vorher zum Abendessen getroffen und dann sieht man die Leute zum ersten Mal und hat so gar keine Idee, wie könnten die reagieren. Und dann nach 10 Minuten, 15 Minuten am Abendessenstisch merkt man schon, okay, so ungefähr finden wir uns als Gruppe. Und dann eben beim Losfahren geht es ja sofort auch los, dass man schon so ein bisschen eine Dynamik im Auto entwickelt und dann auch mit den anderen Autos jeweils so eine Art Dynamik entwickeln kann. Von daher, ja, hat mich sehr überrascht, wie schnell man da einfach auf ein ganz anderes Level kommt mit den Menschen.
Ja, total. Wir starten vielleicht mal mit Tag 1. So, wir gehen jetzt einfach mal so ganzen Tage so durch und mich würde da tatsächlich interessieren, wie du die Tage so empfunden hast. Ich werde einfach mal so ganz grob anschneiden, was das Programm, das offizielle Programm war. Und dann kannst du ja vielleicht mal erzählen, wie du den Tag so empfunden hast, weil das wirklich würde mich tatsächlich super interessieren, weil ich habe ja so euer ganzes Feedback bekommen, also nicht nur von dir, sondern von allen Teilnehmern, und es ist ja auch durchweg gut gewesen. Und trotzdem nimmt jeder immer etwas anders wahr und ich muss ja auch immer aus der Veranstalterbrille schauen, so passt alles, haben alle Wasser, haben alle Essen und so weiter und so fort. Das sind ja, ich achte auf ganz andere Dinge als ihr und deswegen finde ich das wahnsinnig spannend. Tag 1 ist, normalerweise ist ja Ankunft, aber du bist ja zum Beispiel einen Tag vorher angekommen. Wir haben ja das Abendessen zusammen gehabt. Das war ja auch ganz cool, dass alle vorher angekommen sind, weshalb der erste Tag ja auch schon ein bisschen entspannter war. Und wir sind dann direkt in die Wüste, Auto abholen, in die Wüste gefahren, haben diesen grandiosen Ausblick auf den Spreethochste-Pass gehabt, haben ein paar Stops auf dem Weg gehabt und sind dann in der Wüste angekommen, wo ja dann auch Zane und Patrick auf uns gewartet haben. Und mit diesem, ja, der erste Sundowner, das erste Mal das Zelt aufbauen auch, was ja auch mal ganz immer aufregend ist. Und dieser endlose Sonnenuntergang, dieses wahnsinnig tolle Licht. Wie war das für dich?
Genau, also es ging ja dann los, wir haben unser Auto abgeholt und dann ist man ja gleich so in drei Autos aufgeteilt, lernt erstmal das Mikrofon kennen, wie kann man kommunizieren. Das war halt alles schon erstmal so super spannend zu merken, okay, jetzt fahren wir wirklich los, jetzt geht's raus und dann verlässt man eben Windhoek und auf einmal ändert sich die Natur und dann achtet man halt schon drauf, wie sich alles um einen herum verändert. Und also es war schon irgendwie cool und faszinierend, aber alles noch so extremst neu. Und dann ist man eben auch von diesen ganzen Eindrücken recht müde abends und kommt dann im Camp an. Und dann eben Patrick und Zane, die sich ums ganze Essen gekümmert haben, stehen da schon. Man sieht schon, okay, der Sundowner wird aufgebaut. Das ist so irgendwie so ein Ankommensgefühl. Und in dem Moment denkt man, okay, man muss die Zeit jetzt maximal genießen, weil das ist, ab jetzt wird die immer weniger. Das ist so der erste Gedanke. So, ab jetzt muss ich halt wirklich da sein. Und das ist auch schön, weil man ja nicht so viel Handyempfang hat und einfach alle live da sind. Das merkt man halt auch. Niemand guckt richtig aufs Handy. Und dann, ja, gibt's ja diesen Sundowner. Du hast ja auch Bilder gepostet, wie cool das ist, was da alles aufgebaut ist. Und dann kommt man natürlich auch direkt mit den anderen Leuten ins Gespräch, guckt sich den Sonnenuntergang an. Und das ist Sonnenuntergang in Afrika. Und ich finde auch vor allen Dingen im Mai ist nochmal was ganz anderes als in Europa oder auch, ich fand auch schon im Dezember ist es noch was anderes. Also es ist immer nicht vergleichbar. Deswegen kann man sich auch unglaublich viele Sonnenuntergänge angucken und man weiß nie, was man bekommt. Und ja, dann eben auch dieses Zelt aufbauen, zu lernen, okay, wie mache ich das jetzt? Okay, wie ist die erste Nacht? Man teilt, also ich habe mir ja mit Alina dann das Zelt geteilt, was halt auch total schön war eigentlich, weil man nicht allein in diesem Zelt dann ist und ich das Gefühl hatte, oh Gott, was ist, wenn jetzt irgendwas ist? Und die anderen haben mir auch sofort geholfen. Das war halt auch das Schöne an der Gruppendynamik. Also, dass immer jemand da war, der viel größer ist als man selber und dann beim Zeltaufbauen hilft und man hat nicht das Gefühl, man steht alleine mit der Sache da. Ja, es war einfach total aufregend und wenn ich mich an die ersten Bilder erinnere, so auch der Tisch mit den Lampen an und dem ersten Abendessen, das ist schon, hat schon irgendwie ein cooles Gefühl so hinterlassen.
Jetzt bist du zum Beispiel vegetarisch. Wie war das Essen?
Viel. Also das ist ja immer das, man braucht sich keine Sorgen machen, dass man hungrig bleibt. Zane und Patrick haben da, ich hatte das Gefühl am ersten Abend definitiv sehr viel Vegetarisches gehabt. Also man muss an sich keine Gedanken machen, wie viel vegetarisches Essen es gibt. Und von daher, also habe ich da überhaupt keine Sorge. Man muss eher aussuchen und wirklich nur von jedem bisschen essen, damit man auch alles probieren kann. Und es ist halt total cool, dass sie da so drauf achten. Und dass es immer was anderes ist. Also ich weiß gar nicht, ob wir zweimal hintereinander irgendwie das definitiv nicht, aber überhaupt zweimal auf der Reise das gleiche Essen hatten. Das war immer was anderes, aber auch gefühlt für mich lokal. Also nicht jetzt irgendwie da typisch westliches Essen, sondern schon das, was sie dann da im Camp auf dem Grill vorbereiten für uns.
Also meine Anweisung ist immer, also ich bin der Meinung, Geschmäcker sind unterschiedlich und natürlich kann immer mal was sein, dass das schmeckt mir nicht, weil das einfach nicht dein Geschmack ist. Und damit kann ich leben, wenn jemand mir sagt, so, ah, das Essen war nicht gut. Womit ich nicht leben kann, ist, wenn mir jemand sagt, ich bin verhungert, ich hatte ständig Hunger. Und meine Anweisung ist immer an die Jungs, Leute, bitte kümmert euch gut um alle, sodass niemand hungrig nach Hause geht.
Nein, also das wäre schwer geworden.
Und, aber das ist aber ohne verschwenderisch zu sein, das halt eben auch. Wir versuchen halt auch immer, die Reste in irgendeiner Art und Weise weiter zu verarbeiten, wenn es irgendwie möglich ist. Und wenn das nicht möglich ist, dann verteilen wir es halt immer im Camp an irgendwelche Security Guards, an irgendwelche Leute draußen, an die lokale Bevölkerung. Also wir werfen nie was weg.
Ja, nee, das ist auch richtig cool. Das haben wir ja auch gefragt. Und da hast du uns das ja auch gleich gesagt. Beziehungsweise ist auch immer schön zu sehen, wenn dann der eine Guard am Gate steht und dann eine Cola bekommt und wie sie sich dann auch freuen. Einfach weil sie dabei 30 Grad in der Sonne stehen. Und das ist einfach nett, wenn dann jemand das auch wertschätzt, dass sie diesen Job machen.
Ja, ja, nee, ich verteile die da auch immer. Tag 2 ist ja auch, also das ist ja auch so krass, die Tage vergehen ja wirklich schnell. Ne? Man hat ja wirklich 9 Tage sind wir unterwegs und das ist ja auch wirklich das Schöne, dass du hast ja gerade gesagt, kein Internetempfang, alle sind viel präsenter halt auch da. Wie war deine erste Nacht im Zelt?
Also ich habe mich ja total drauf gefreut, weil ich liebe ja diese Geräusche von Tieren um mich herum. Aber ich muss sagen, in meinem Fall hatte ich ja Harry im Nachbarzelt. Mm.
Ah, okay.
Okay, jetzt, wenn er das hört, meckert er mit mir. Deswegen hatte ich dann eben auch manchmal andere Geräusche, aber es ist natürlich, die Luft ist da. Man schläft viel besser. Also ich merke einfach, dass ich viel schneller einschlafe und auch viel besser durchschlafe als irgendwie zu Hause. Also es ist ganz spannend, es entspannt sofort. Ja, und die erste Nacht war halt schon noch aufregend, weil man ja auch aus dem Zelt runterkrabbeln muss, wenn man auf Toilette müsste nachts. Von daher sind das alles so Sachen, über die man sich im Hotelzimmer vielleicht nicht so viel Gedanken macht, aber die machen es ja auch dann besonders. Und dann sind wir vorm Sonnenaufgang auch schon wieder aufgestanden. Also es ist ja dann auch so, die Nächte klingen im ersten Moment kurz, aber man geht ja auch früh ins Bett. Also von daher war dann so der erste Tag, okay, gar nicht viel nachgedacht und gleich ging es weiter mit dem nächsten Morgen und auch gleich dem nächsten Highlight.
Aber es ist halt aber auch so, ne, dass unsere Reisen, vor allem diese Reise, jetzt im Vergleich zu zum Beispiel Botswana, die ja auch sehr voll ist, weil du ja unglaublich viele Highlights auf den ganzen Tag Safari und so, ne, wir sind viel unterwegs, aber auf der Reise ist ja so, dass die Eindrücke so unglaublich abwechslungsreich sind, nicht aufhören. Ne? Also vom ich mache die Augen auf bis ich mache die Augen zu, ist halt die ganze Zeit so bam, 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 bam. Weshalb du ja zum Beispiel halt eben auch sehr, sehr fleißig, das finde ich richtig gut, immer Tagebuch führst. Wir bringen ja jetzt auch bald, basierend halt eben auf das Feedback von dir und allen anderen, weil ich euch ja immer gesehen habe, in Botswana haben wir jetzt das eigene Off-the-Path-Tagebuch, damit diese ganzen Erlebnisse halt auch festgehalten werden können, ne?
Also es ist halt schon, ich habe es vorher gar nicht gemacht. Du hattest es ja vor der ersten Botswana-Reise empfohlen. Und da war ja auch eine Teilnehmerin sehr stark dabei. Und eben bei Botswana ist man ja stationär an einem Ort. Das heißt, man hat auch ein bisschen Zeit, nachmittags zu schreiben. Und bei Namibia muss ich sagen, ich habe vieles erst im Nachgang dann runterschreiben können, weil es einfach so viel los war. Und man hat ja auch immer noch Optionen. Also man konnte theoretisch an manchen Orten ja nachmittags auch entspannt sich ausruhen. Aber da ich ja doch ein bisschen an FOMO leide, war das nie der Fall.
Ja, du warst immer mit dabei.
Also ja, entsprechend musste ich dann halt im Nachgang schreiben. Aber es hilft so sehr, weil man immer denkt, okay, das war jetzt der erste Tag und auch wie schnell die Tage eben vergehen. Es fühlte sich dann halt so an, okay, wir haben die Reise gestartet, jetzt kommt noch so viel davor und dann zack, war es der letzte Tag. Man gibt das Auto wieder ab. Also das ist, ich finde, man kann das gar nicht richtig greifen. Und deswegen ist das Runterschreiben halt so schön.
Absolut, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Es geht mir genauso. Ich habe das jetzt 7 Mal gemacht und ich weiß ganz genau, was passiert. Ne? Also ich weiß ja, heute machen wir das und ich muss auf alles achten. Und trotzdem, meine Tage, diese Tour ist für mich so, geht ganz schnell vorbei. Genau, und Tag 2 ist halt eben zum Beispiel so ein, ich finde, Tag 2 finde ich eigentlich den surrealsten Tag, wenn ich mir vorstelle, dass wenn man jetzt, du ja in dem Falle nicht, weil du ja einen Tag vorher angereist bist, aber wenn du jetzt überlegst, dass du am Tag des Starts erst angereist wärst, hättest du 48 Stunden vorher noch im Büro gesessen und jetzt sitzt du halt Sonnenaufgang in der ältesten Düne der Welt. Also der Tag ist ja so, dass wir halt super früh starten. Wir sind ja halt innerhalb des Nationalparks. Das ist ja das Besondere, dass wir halt vor allen anderen rein dürfen. Wir fahren halt eben in der Dunkelheit dahin, sehen halt auch zum Beispiel auch gar nicht, wie es aussieht und sehen dann erst alles so, wie sich das so entfaltet, wenn wir da oben sind. Und nach dem Frühstück geht es dann ins Deadfly rein, so in dieses Bild Namibias in der Namib-Wüste, was ja auch irgendwie also sehr besonders ist. Dann dieses Mittag, also dazwischen natürlich alles Offroad fahren, was ja, du bist jetzt nicht gefahren, aber für Alina zum Beispiel, die hat ja mega abgefeiert, was schon auch cool ist. Und dann dieses Mittagessen unter den Bäumen zum Beispiel. Und dann am Ende natürlich das Dunitza-Camp oder beziehungsweise der Pool davor, das Dunitza-Camp. Also so viele Geschichten, dass selbst ich beim Erzählen, der weiß, wie es abläuft, durcheinander kommt. Deswegen bin ich gespannt. Nimm uns mal aus deinem Blickwinkel mit, wie der Tag für dich so verlaufen ist.
Ja, also vielleicht noch, also was ich halt auch super cool fand, weil du es gerade anschneidest, die Sache, dass Alina, sie war die Jüngste bei uns aus der Gruppe im Grunde, hat sich dann entschieden, Offroad zu fahren und wie einfach jeder sich für sie gefreut hat, dass sie so einen Spaß an der Fahrerei hatte. Also es hat ja, fand ich, auch schon gezeigt, wie schnell man einfach am Tag 2 schon eine Gruppe war, die sich für die anderen Leute auch freut, wenn sie dann so einen Spaß am Offroad-Fahren entwickeln. Und ja, also vielleicht als Start, es ging ja dann, ich glaube, um 5.30 Uhr schon los, in der Dunkelheit zu der Düne. Und dann kommt man dort an, geht dann eben die Düne hoch, sobald die Gruppe das möchte. Also in unserem Fall haben wir uns einen schönen Platz ausgesucht, dass wir so auf halber Höhe waren. Dann kam ja auch der Service mit dem Kaffee schon direkt. Also wir haben ja dann alle einen Becher in der Hand gehabt, einen Kaffee getrunken, was für mich persönlich schon sehr wichtig ist.
Habe ich auch echt mich abgeschleppt.
Ja, ist es auch wert. Und dann kann man halt so seinen ersten Kaffee trinken, sieht im Hintergrund dann eben den Sonnenaufgang, teilweise noch Heißluftballone, die da rumflogen. Und das ist schon, also man ist ganz in einer anderen Welt. Und irgendwann geht man wieder runter und haben eben Zane und Patrick schon unten das Frühstück aufgebaut. Das heißt, man hatte auch gleich so einen Service und konnte direkt frühstücken in der Kulisse. Und es waren halt auch noch ein paar andere Leute da, aber auch wirklich wenig. Also ich glaube, als wir da oben waren, 4 andere Leute. Und die waren halt schon auch ein bisschen neidisch, dass wir unser Frühstück da stehen hatten und sie im Grunde weitergefahren sind. Ja, das hat halt schon was da zu frühstücken. Und dann ging es ja weiter in das Valley rein.
Können wir mal eben kurz festhalten, dass es Shakshuka gibt?
Ja? Okay, stimmt.
Also nicht irgendwie 08, also wirklich leckeres Shakshuka in bester Kulisse.
Nee, das ist, und es ist vegetarisch gewesen. Von daher gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Und genau, dann ging es halt bald in das Valley rein. Dort haben wir dann ein bisschen Luft aus den Reifen gelassen. Und dann ging das los, dass man ein Stück Offroad fährt, was halt für viele Fahrer so auch ein Highlight war, dass sie einfach diese Erfahrung mal machen konnten. Und dann sind wir in Deadfly eben zu diesen toten Bäumen gelaufen. Da muss ich sagen, es war halt schon sehr heiß. Aber auch eine sehr coole Erfahrung, das einfach zu sehen. Das ist halt schon, sind halt Hammerbilder. Das sind, glaube ich, so diese typischen Bilder, wenn man an Namibia denkt, die man dann eben sieht. Und als wir dann zurückgekommen sind, ist man halt auch schon ein bisschen müde von der Hitze. Ist es wieder so, dass man nur 2 Minuten fährt und dann stehen Patrick und Zane da mit dem Mittagessen. Also es ist halt, man muss sich um sowas überhaupt keine Gedanken machen. Hat immer den vollen Service, das leckere Essen, noch einen kalten Drink dann in der Hand auf einmal. Das war schon cool. Und ja, und eben auch da auch wieder als Gruppe, man macht dann schon direkt Bilder voneinander, kann das Ganze komplett genießen, ohne sich Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Und ja, nach dem Mittagessen sind wir dann wieder rausgefahren. Und dann ist das Verrückte eigentlich, dass man dann zum Dunitza-Camp fährt. Und weil wir halt noch ein bisschen Zeit extra hatten, und das fand ich auch sehr cool, konnte man im Dunitza-Camp unten bleiben und in den Pool springen noch eine Stunde. Und das war halt auch irgendwie so ungeplant. Also es stand ja nicht in der Reisebeschreibung, sondern einfach, weil es sich von der Gruppendynamik so entwickelt hat. Und dann sind wir halt auch relativ fröhlich, quiekenderweise erstmal in den Pool gesprungen dort alle, haben uns abgekühlt. Also ich muss sagen, das war auch schon so ein Tag, wenn man überlegt, dass man die Leute erst seit 2 Tagen kannte. Das fühlte sich überhaupt nicht so an. Also muss man einfach sagen, man hatte schon das Gefühl, man kennt alle ewig. Ja, und dann ging es halt aufs zum Dunitza Camp hoch und das ist halt, also ich muss sagen, ich glaube, mein absolutes Highlight dieses Jahr. Also wenn ich da, also es gibt viele Highlights, man muss lange nachdenken, was so das absolute Highlight ist, aber ich glaube, ich war ja auch dann morgens um 6 wieder wach, weil ich keine Sekunde verpassen wollte und habe da auf der Terrasse gestanden und dann kommen ja auch die Leute aus dem Restaurant direkt wieder mit dem typischen Morgenkaffee und es ist einfach wunderschön. Also ich glaube, dieser Ort ist so surreal und wenn man dann überlegt, wo man am anderen Morgen noch oder am gleichen Morgen ja im Grunde gestartet ist, dass das alles in einen Tag passt, hat mich schon sehr überrascht. Also ich weiß, es war so, aber...
Ja, aber das ist, also ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn man das auf eigene Faust macht, es so nicht erleben könnte, weil wir ein Team dabei haben, die halt alles so krass ermöglichen und, ne, also kochen und abspülen und aufbauen und abbauen, das kostet ja Zeit. Das ist ja, das machen ja alles Zane und Patrick. Und wenn du das jetzt alles auf eigene Faust machen würdest, ich wage manchmal zu bezweifeln, dass man das alles so hinbekommen würde in der Zeit, in der wir das machen.
Ja, und an den Orten, man muss ja dann auch wissen, dass da Plätze sind, an denen man sitzen kann. Also ich glaube, das ist halt schon, kostet viel Planerei. Und ich meine, ich persönlich liebe es ja eigentlich zu planen, aber es tut auch mal richtig gut, sich einfach mal treiben zu lassen, das Land komplett zu genießen, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, wo man auch eben jetzt Mittag ist, wo man einkauft, etc.
Ist schon so, ne? So einfach mal für ein paar Tage Hirn abschalten, ne?
Ja, also es tut schon gut.
Wie ist das, jetzt springen wir mal ganz weit vor, wie ist das für dich gewesen, als du dann wieder alleine unterwegs warst? Also wo du dann dich selber verpflegen musst und selber Entscheidungen treffen musst. Das ist schon, da merkt man dann schon so, oh krass, die letzten Tage waren wirklich anders.
Ja, also in dem Fall bin ich ja dann doch relativ schnell wieder abgereist. Von daher war es, glaube ich, nicht so ein harter Cut, aber es gab ja auch Teilnehmerinnen, die dann weiter nach Südafrika ist noch. Und das ist, glaube ich, schon, man muss dann halt schon denken, okay, jetzt, wie komme ich dann von A nach B, welches Taxi nehme ich, welches Hotel habe ich? Ja, also es ist halt eine Umstellung. Und es tut auch mal gut, wenn man danach wieder arbeiten muss und in der Realität ankommt, wo man wieder Verantwortung übernimmt, einfach zu sagen, okay, blöd gesagt, ich gebe jetzt mein Gehirn mal kurz 10 Tage ab.
Ja, und dafür sind wir da. Und das ist so das Phänomen des Gruppenreisenden, weshalb ich ja zum Beispiel ja nie das ganze Programm durchgehe am Anfang der Reise nach dem Motto, das werden sich schon alle merken oder so. Sondern ich mache ja immer so, dass ich beim Abendessen immer den nächsten Tag bespreche und sage, okay Leute, also das Wichtigste ist eigentlich nur, ihr müsst um 5 Uhr aufstehen. Und alles andere kümmere ich mich drum. Nur aufstehen bitte, das müsst ihr schon alleine schaffen. Und danach sage ich euch ganz genau, was ihr machen müsst. Weil das ist das Phänomen des Gruppenreisen, ist, dass er das Hirn halt abschaltet. Und genau dafür zahlst du ja halt eben auch, dass wir uns darum kümmern. Und das ist halt richtig interessant zu sehen, wie manche Leute das auch überhaupt nicht können. Also zum Beispiel gibt es ja auch manche Leute, die halt sehr strukturiert sind und sehr hinterher sind und andere Leute, die sagen so, hey, ich habe Urlaub und genauso soll es sein und jeder so, wie er mag und ich finde das sehr, sehr interessant zu beobachten.
Ja, es ist auf jeden Fall angenehm. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir beim Buchen dann mal den Reiseplan durchgelesen, aber bevor ich losgeflogen bin, maximal noch die Packliste und danach habe ich gedacht, okay, ich werde den Abend vorher schon erfahren, wo ich lande und dann ist man halt auch, finde ich, viel offener dafür, falls irgendwann, weil das Wetter nicht mitspielt, falls Überraschungen kommen, freut man sich natürlich umso mehr und kann das komplett in sich aufnehmen, ohne dass man sagt, okay, in der Liste stand jetzt das und das. Also ja, muss ich sagen, hättest du mir viel erzählen können wahrscheinlich.
Ups, wir fliegen jetzt nochmal irgendwie kurz woanders hin. Hast du es nicht gesehen? Ja, was dieses Jahr besonders war übrigens, dieses Dune-Star-Camp. Ich meine, 2025, die Reise, die ist schon in dem Sinne anders gewesen, dadurch, dass es halt einfach so extrem grün gewesen ist, ne? Und dieser Blick von diesem Dune-Star-Camp, das war so wahnsinnig magisch zum Sonnenuntergang. Also da muss ich auch sagen, ich war sowas von beeindruckt von dieser Landschaft.
Auch der Sonnenaufgang war wunderschön. Also ich stand ja da eine Stunde vor allen anderen dort, bis dann die anderen zum Frühstück kamen. Und es war in beide Richtungen wunderschön und einfach total beeindruckend.
Und wie war das, so unter den Sternen zu schlafen?
Gut, ich bin Brillenträger, also ich konnte mich noch von den Sternen verabschieden und dann die Augen zumachen. Und dann war bei mir nicht mehr so viel mit den Sternen. Aber ich glaube, also für alle anderen, die dann hochgucken konnten, war es wahrscheinlich richtig schön. Aber man hat natürlich, es ist einfach das schöne Gefühl, dass man draußen schläft und ganz in der Theorie ist ja kein Zaun, der irgendwas aufhält.
Nee.
Rum. man hat zwar, also ich hatte keine Angst, dass da jetzt irgendwas wäre, weil ich glaube, man merkt halt schon sehr, dass man ja auf so einem Hügel ist im Grunde und dass man sich da irgendwie sicher fühlt, aber man ist ja trotzdem nicht durch irgendetwas getrennt von der Natur und das ist halt so besonders. Von daher, also ich fand's richtig genial, da zu schlafen.
Ja, ab und zu hört, also ich habe das schon öfters gehabt, öfters, aber nicht jedes Mal, dass man halt eine Hyäne zum Beispiel in der Ferne oder so hört und das ist halt schon cool. Und ich finde halt auch einfach nur dieses draußen auf diesem sehr bequemen Bett mit diesen sehr bequemen Decken und diesen vielen, vielen Kissen dazu zu schlafen und einfach zu wissen, dass man jetzt unter den Sternen schläft und nicht irgendwie in einem Zelt oder halt unterm Dach. Das ist halt schon alleine irgendwie richtig magisch.
Ja, also die Decke ist das Highlight. Also ich liebe das ja. Man liegt da draußen um einen rum. Es ist relativ kühl, aber jetzt nicht kalt. Man ist einfach unter dieser warmen Decke und fühlt sich da total wie so ein Kokon geborgen. Und ja, also das hätte ich auch noch länger machen können.
Ja.
Wenn ich das nächste Highlight gerufen hätte.
Viele fragen mich ja immer, ob ich die Reise zu einem anderen Zeitpunkt anbieten könnte. Und ich sage immer so, die Zeit, April, Mai, ist tatsächlich die beste Zeit, weil du halt angenehme Temperaturen tagsüber hast und halt schöne, angenehme Temperaturen nachts. Also, weil bei Hitze kann man ja wahnsinnig schlecht schlafen, aber das ist halt eben, es ist nicht zu kalt, dass man friert nachts, sondern es ist halt eben so, dass man wirklich, man ist ja die ganze Zeit draußen. Also wir sind ja 9 Tage draußen, was ja man ja als moderner Mensch in seinen 4 Wänden, wie wir halt so sind, und schlechter Luft die ganze Zeit, wenn wir nicht lüften. Wir sind ja die ganze Zeit draußen. Das heißt, du bist abends einfach so fertig, dass du einfach nur den Lichtschalter ausmachst und dann dich verabschiedest.
Also das merkt man natürlich auch. Also ich glaube, das hilft auch einfach bei der ganzen Schlafqualität, bei der Entspannung. Man ist halt einfach immer draußen. Kann das so richtig genießen, da mal abzuschalten. Und das einzige Problem ist halt eigentlich im Grunde nur, okay, welches Bild, welche Richtung ist jetzt die schönste, aber alles andere ist richtig weit weg, einfach wenn man da dort ist. Und das tut halt schon gut, muss ich sagen.
Ja, hilft natürlich auch, dass wir überhaupt gar keinen Empfang haben oder sehr wenig Empfang haben und dadurch einfach mal für ein paar Tage die Welt wirklich ganz weit weg ist.
Also ich habe es ja gar nicht erst versucht, finde ich auch. Ist auch irgendwie ein schönes Gefühl, auch in Botswana ja nie. Es war ja einfach, das Telefon wird abgeschaltet in dem Moment, wo man dort ankommt und man macht das ja auch so selten, aber ich habe einfach gemerkt, es sind so richtig entspannte Tage dann. Man kommt mal ganz raus aus dem ganzen Smartphone-Erreichbarkeit, Informationen-Thema. Von daher, das ist schon, ist schon sehr entspannend.
Siehe da, der Akku hält 4 Tage.
Ja, 3 schafft es. Außer man macht viele Videos. Mit dem Handy mache, nicht mit der Kamera. Das ist einzig, aber es hält lange.
Ja. Dann haben wir sind jetzt bei Tag 3. Das ist ja ein relativ langer Tag, was das Fahren angeht. Wir verlassen das Dunes Camp. Wir haben in Solitär gehalten. Dann sind wir Richtung Walfischbucht bzw. nach Swakopmund gefahren, wo wir tatsächlich, weil wir so gut durchgekommen sind, auch noch ein bisschen Zeit hatten, um ein bisschen rumzulaufen, um dann am Ende mit leckerem Seafood von Zane und Patrick im Campingplatz begrüßt zu werden. Wie war der Tag so für dich?
Ich fand es halt total spannend, weil man ist ja aus dem Dunster Camp, aus dieser Steppe im Grunde, was noch so ein bisschen hügelig und bergig war, rausgefahren. Da war noch recht viel so Canyons auf dem Weg. Das war halt auch schön anzugucken. Die Temperatur ging ja dann auch drastisch runter. Also wir hatten ja vorher immer um die 30 Grad und auf einmal waren wir nur noch bei 20 und kamen da in einer ganz anderen Welt wieder raus. Also das war schon irgendwie auch wieder surreal zu merken, dass man an einem Abend draußen schläft unter der warmen Decke und auf einmal ist man da am Ozean und steht wirklich in der ersten Reihe am Strand und hat eine Jacke an. Also es war ja dann auf einmal so, okay, ich habe gedacht, die Jacke habe ich jetzt für was auch immer mitgenommen.
Ja, ich habe auf der Packliste steht Daunenjacke, ne? Und das ist tatsächlich, alle fragen mich mal, warum brauche ich eine Daunenjacke in der Wüste? Und das ist immer, nur für diese eine Nacht brauchst du.
Genau, also es ist halt, man ist 2 Tage vorher bei 40 Grad gefühlt durch diese Wüste gelaufen und hat gedacht, oh Gott, man verbrennt. Und 2 Tage später steht man in seiner Jacke dann am Ozean und hat ein ganz anderes Bild um sich herum. Und das war auch schon cool. Und es war auch, fand ich jetzt sehr entspannt, dass wir eben als Gruppe in Swakopmund nochmal gehalten haben und gesagt haben, okay, jeder macht im Grunde, was er möchte. Manche sind ja in Kaffee trinken gegangen. Wir haben uns einfach den Ort angeschaut. andere haben irgendwie Mitbringsel eingekauft. Es war halt auch irgendwie entspannt, dass man sich dann ein bisschen auch so entfalten konnte. Jeder macht, was er möchte, aber trotzdem trifft man sich halt nach einer Stunde wieder. Das gibt einem ja auch irgendwie so ein bisschen Freiheit dann nochmal, das so zu genießen, wie man möchte. Ja, und ich glaube, für viele war eben das Seafood dann so ein Highlight. Bin ich ja auch raus gewesen als Vegetarier, da bin ich ja sehr konsequent. Aber ja, es war schon cool. Und man hat auch richtig gemerkt, an dem Abend saßen wir da alle zusammen und haben dann schon auf einer ganz anderen Art und Weise rumgewitzelt. Also das hat man schon gemerkt, da war die Stimmung nochmal lockerer nach zwei Abenden. Ja, jetzt schon am Anfang. Ja, und das war auch sehr, sehr cool, muss ich sagen.
Der Rotwein, der floss auch ein bisschen
an dem
schneller.
Abend, ja. Also das, da muss ich sagen, was ich nicht an Seafood gegessen habe, kam dann per Rotwein. Aber nee, das war schon cool. Also da muss ich sagen, da hat man so gemerkt, okay, jetzt haben wir uns so als Gruppe gefunden und jetzt kann man sein Glas Wein genießen, ohne dass man
ja,
Gedanken
und
macht.
Aber ich finde auch zum Beispiel total cool, dass wir zum Beispiel keine feste Sitzordnung haben, dass mal jeder Abend irgendwer woanders saß, mit wem anders sich unterhalten hat und irgendwie, ich habe das immer so ein bisschen beobachtet, ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass irgendwo irgendwer saß und die sich aber nur angeschweigt haben. Also das war echt immer viel zu erzählen.
Ja, also eine schweigende Gruppe waren wir, glaube ich, wirklich nicht, muss ich sagen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass uns die Worte ausgegangen sind. Und es war halt auch so natürlich. Jeder hat sich einfach hingesetzt und dann hat man geschaut, okay, wer sitzt jetzt neben mir? Und jeder hat dann so versucht, sich mal ganz über den ganzen Tisch und mal in kleinen Gruppchen zu unterhalten, aber nicht jetzt irgendwie gezwungen oder dass man das Gefühl hatte, aufgrund der Autos war man nur noch in seiner kleinen Gruppe. Das hatte ich
genau, gar
nicht das Gefühl.
Nee, finde ich halt eben auch. Das ist nicht nur bei der Reise so, sondern es ist wirklich bei jeder Reise so, dass keine Grüppchen oder Klicken irgendwie so entstehen, sondern einfach wirklich alle miteinander unterwegs sind. Und ja klar, natürlich vier Leute in einem Auto muss ja, also wenn wir unterwegs sind. Aber sobald wir aussteigen, stehen immer alle zusammen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also fand ich schon spannend, weil man ja eben natürlich mit seinem Auto den ganzen Tag irgendwie verbringt. Aber man hatte ja auch die Mikrofone und je nach Lust und Laune haben wir dann ja auch dort uns versucht, drin ein bisschen zu unterhalten oder mal einen dummen Spruch zu bringen. Also es hat eigentlich auch in so einer Gruppendynamik dann zusammengebracht.
Ja. Und aber ich meine, jetzt kannst du uns ja auch noch ein bisschen besser beurteilen. Aber das ist ja auch in Botswana so gewesen, oder?
Ja. Also in Botswana eben, das war so am Anfang für mich halt schon ganz neu, weil ich ja auch da am Anfang auf Leute getroffen sind, die schon Reisen mit dir gemacht haben.
Ja.
Und die kannten sich. Und dann denkt man so, okay, jetzt kriege ich da Leute, die sich eigentlich schon kennen von vielleicht auch nur zwei Wochen, aber trotzdem. Und ich hatte nie das Gefühl, dass man da irgendwie ganz neu war. Sondern nach zwei Tagen war es egal, wie viel die beiden oder die drei da miteinander schon gereist sind. Und das war immer schon so ganz, ganz cool von der Dynamik, weil man eben auch auf einen Nenner war.
Ja, ich habe gehört, ihr habt sogar schon eine 2027er Botswana-Gruppe gegründet, ohne mich.
Also, die Gruppe heißt nicht Botswana,
ja.
Weil wir noch nicht sicher sind. Also, aber die heißt 2027 Afrika und außerdem hatten wir gesagt, dass wir Line mitnehmen.
Ja, ich weiß, das hat Katrin mir schon gesagt.
Ich weiß davon noch nicht.
Hä? Ihr habt schon eine WhatsApp-Gruppe gegründet.
Ja.
Aber das ist halt, ich finde das... Ja, das ist schon richtig cool. Das freut mich sehr. Ich glaube, es ist so krass, ne? Wir sprechen jetzt schon so lange und wir haben gerade noch nicht mal die Hälfte der Reise
besprochen. Wir sind noch nicht bei den Seehunden.
Wir sind, genau, das kommt jetzt. Das ist jetzt Tag 4, glaube ich, wo wir morgens noch mal kurz, wir haben ja am Tag vorher noch die Frühstücksorder in der Wüste aufgegeben und die haben wir jetzt dann morgens abgeholt mit einem leckeren Flat White. Und sind dann nach Walfischbucht gefahren zu den Robben, waren Kajaken mit denen, haben dann dort Mittag gegessen und sind dann am Abend zur Spitzkoppe.
Genau. Ich muss sagen, also dieses Kajaken hat für mich persönlich am Anfang, hat mir am meisten Angst gemacht. Also Angst ist jetzt ein schwieriges Wort, aber so, weil ich damit gar nichts anfangen konnte. Jetzt sitzt man im Kajak und eventuell springt so eine Robbe aufs Kajak. Ich sah mich ja schon da rumschwimmen. Aber es war war echt eine so coole Erfahrung. Also ich glaube, Alina und ich, wir wären, wenn wir uns nicht irgendwann rausgeholt hätten, hätten wir da auch noch einen ganzen Morgen länger mit den Robben verbracht.
Ihr wärt zu Robben geworden.
Also ja, es war so schön, einfach die Tiere zu beobachten. Und wir haben ja auch gar nicht viel gepaddelt. Also ich glaube, wir waren auch die Einzigen, die nie bis zu diesem Steg da hinten gekommen sind, weil wir so fasziniert waren von den Robben und da einfach nur stehen geblieben sind. Und also das fand ich richtig cool. Das hat mich persönlich am meisten überrascht, weil ich damit so gar nicht gerechnet habe, dass mich das so flashen würde.
Aber es ist halt schon cool, weil die halt einfach wirklich also es ist ja so, dass diese Robben, das sind ja auch meistens die Jungtiere, die wahnsinnig neugierig sind und die ja wirklich da die ganze Zeit im Wasser sowieso rumschwimmen. Also nicht erst durch uns, weil wir sie da vertreiben oder sonst irgendwas, sondern die sind ja wirklich da. Ob wir im Wasser sind oder nicht im Wasser sind, sind die da. Wahnsinnig neugierig sind auf das, was da irgendwie so durchschwimmt.
Ja, also das merkt man halt schon, dass man auch einen gewissen Respekt vor ihnen entwickelt, weil es sind ja, ist ja nicht nur eine. Man hat ja auf einmal überall Robbenköpfe aus dem Wasser gucken und die sind halt auch sehr neugierig, knabbern dann ans Ruder oder man merkt so, okay, sie überlegen, ob sie aufs Kajak springen sollen oder nicht. Und das ist schon niedlich so zu beobachten, wie sie an einem einfach auch so Spaß haben. Sie können ja auch einfach gehen, wenn sie nicht wollten, müssten sie ja nicht da sein. Das finde ich halt auch immer noch schön, dass die Tiere da im Grunde selber entscheiden könnten, nee, Kajaks habe ich heute keine Lust, dann gehe ich an den Rand oder schwimme halt weiter weg. Und das fand ich jetzt vom Gefühl her irgendwie auch den Tieren gegenüber ganz spannend, so dass man eben nicht da irgendwie aufdringlich um sie rumschwimmt und sie können nicht weg, sondern sie konnten ja einfach auf einen zukommen und das haben sie ja auch extremst getan. Wenn man weggerudert ist, hat man manchmal gesehen, wie die Robben hinter einem anderen Boot hergeschwommen sind, so nach dem Motto, okay, wer ist schneller? Also das war schon ganz niedlich zu sehen. Ja, und dann war eben das Coole, fand ich, also für mich jetzt nicht, weil ich nicht gefahren bin, aber man hat ja so gemerkt, es gab noch mehr Leute bei uns in der Gruppe, die Offroad fahren wollten. Und dann haben wir spontan, sind wir noch auf den Strand gefahren, damit noch andere Leute aus der Gruppe halt auch mal über Sand und Offroad fahren konnten. Das war halt auch noch ganz cool. Also das war ja dann bei uns im Auto Elke, die dann auf einmal einen Riesenspaß daran entwickelt hat, auch mal Offroad zu fahren. Und das fand ich halt auch cool, dass wir einfach so ein bisschen auf die Bedürfnisse von jedem Einzelnen noch eingehen konnten. Es war nicht so, es steht jetzt im PDF und deswegen ist es jetzt so. Sondern wenn jemand gesagt hat, ich würde das noch gern machen, dann konnten wir es meistens ja auch noch irgendwie machen. Von daher, das war noch schön. Und dann sind wir eben zur Spitzkoppe, wo es sich ja zugezogen hat im ersten Moment. Das war auch faszinierend, dass es einfach anfing zu regnen.
Erste Mal, dass ich das erlebt habe. Regen in der Wüste.
Das war halt auch cool, also so zu sehen. Und wir sind ja auch nicht nass geworden. Das war natürlich das Schönste an der Sache, dass wir durch den Regen durch sind und unser Campingplatz trocken war. Und dann haben wir ja noch Eiskaffee bekommen. Also Kaffee ist ja ein wichtiges Thema immer. Und haben dann auf diesem Stein im Grunde noch unseren Kaffee getrunken abends und haben dann den Sonnenuntergang auch beobachtet später. Das ist auch ein total toller Ort, den ich persönlich für Namibia gar nicht so im Kopf hatte, muss ich sagen.
Ja, man hat halt eben so, meistens ist ja so Deadfly, was ja so dieses bekannte Bild, diese Kameldornbäume in der Wüste, dieser Kontrast zwischen diesen schwarzen Bäumen, orangener Sand und dann blauer Himmel. Aber ich finde, und lustigerweise, ich habe gerade eben, bevor wir jetzt dieses Gespräch aufgenommen haben, mit Line eine Folge über unsere 2 Wochen Roadtrip davor. Und das ist, Line hat genau dasselbe gesagt, dass die meisten und auch wir vorher Spitzkoppe nicht so richtig im Bild hatten, so keine Vorstellung. Und das meiner Meinung nach eines der magischsten Orte dieses Landes ist. Also einfach so dieses Licht und diese Felsen und diese Natur und diese weitläufigen Campingplätze, die halt irgendwie so weit auseinander sind. Das ist einfach so magisch und besonders.
Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, wenn man so im Nachhinein die Reise durchdenkt, bis dahin hatten wir einfach jeden Tag ein komplett anderes Umfeld. Also das war halt auch, irgendwann hat man es ja gar nicht mehr so richtig realisieren können, wenn man aber dann die Fotos durchguckt, merkt man erst so, okay, ich kann wirklich an jedem Bild genau sehen, wo wir waren, weil es einfach immer unterschiedlich war.
Mhm.
Und das war auch schon cool. Also da stimmt, muss ich sagen,
ja,
da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich nicht mehr weiß, welcher Tag es ist.
Ja, das stimmt. Das ist mir noch nie in den Sinn gekommen, aber du hast vollkommen recht. Also du weißt immer ganz genau, basierend auf der Landschaft im Hintergrund, ohne Datumsangabe, wann das Bild aufgenommen worden ist.
Genau. Ja. Also das war schon cool. Und dann auch dort zu campen. Also es ist, ich finde auch, wenn man sich das Umfeld dann anguckt, das ist auch, wir haben ja da so zwischen zwei Steinen im Grunde unseren Tisch aufgebaut. Das fühlt sich schon auch ein bisschen ganz surreal an, so in einer ganz anderen Welt zu sein. Und wieder, man hat den Service, man kommt dorthin, da ist ja nichts drumherum. Und trotzdem sind Patrick und Zane schon da und haben alles aufgebaut und bieten eben die Möglichkeit, dass wir uns keine Gedanken machen mussten. Nur natürlich, wie rum unser Auto steht und wo unser Zelt steht, das war schon manchmal nicht einfach.
In welche Richtung man am nächsten Tag aufwachen möchte.
Das war eine schwere Entscheidung.
Ja, aber ja, das ist halt so, ne? Also auch hier Zane und Patrick, die halt, ich glaube, wir haben Burger, essen wir also meistens an der Spitzkoppe. Und da zwischen diesen Felsen und dieses Lagerfeuer brennt da im Hintergrund und diese Lichterketten an den Felsen überall. Das ist halt schon sehr, sehr, sehr schön.
Definitiv.
Letztes Jahr war das so, dass wir dann noch im Hintergrund Leoparden gehört haben in der Ferne.
Ja, das ist halt das Schöne. Man kann theoretisch jede Reise auch mehrfach machen. Man würde immer was anderes sehen.
Ja,
das Wetter wäre immer anders. Also das ist ja schon...
Deswegen wird es auch für mich nicht langweilig. Also ich liebe jede einzelne. Also es ist wirklich so, dass jede besonders. Wir sind dann weitergefahren. Jetzt habe ich tatsächlich, ich glaube,
in den Etosha.
Fünf. Und dann sind wir morgens raus, Spitzkoppe Richtung Uchu. Haben ja da gehalten fürs Mittagessen bei der Uchu Bakery. Und dann ging es nochmal eine weitere Stunde bis zum Gate, Anderson Gate, wo dann der offizielle Safari-Teil angefangen hat. Man muss ja dazu sagen, wir haben bis zu diesem Punkt ja schon viele Tiere gesehen gehabt. Ne? Also das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Wir haben ja schon Feuerwarzenschweine gesehen. Wir haben Oryx-Antilopen gesehen. Ne? Also man sieht ja schon auch vorher schon ganz viele Tiere. Jetzt sind wir in den Etosha-Nationalpark reingefahren, ins Okaukwejo Camp, haben auf dem Weg dorthin schon was ganz Besonderes gesehen, was uns in dem Moment noch nicht so krass bewusst war, wie besonders es war. Und dann halt eben die erste Nacht in einem der Camps des Etoshas. Wie war der Tag so für dich?
Genau, also das war ja dann das morgens Aufstehen nochmal in dem Camp. Einfach so das ganze Feeling mit den Füßen und den Steinen und dem Licht zu haben. Also da war man ja auch morgens noch so sehr entspannt und fasziniert, in der Welt aufzuwachen. Und dann wussten wir ja, okay, heute wird es eine relativ lange Fahrt. Dann sind wir, ich fand es aber eigentlich auch gar nicht so lang, weil man guckt ja die ganze Zeit aus dem Fenster und es ändert sich ja alles. Und dann waren wir eben in Etosha und das war halt schon nochmal aufregend. Also auch durch das Gate einfach reinzufahren und zu wissen, jetzt beginnt der Safari-Teil. Und also ich muss sagen, dadurch, dass in Botswana ja immer sofort die Safari startet, man landet und steigt ins Auto und die Safari startet, war das jetzt so, okay, was kommt jetzt an Tieren, so in Etosha, nachdem man ja auch schon einige Tiere eben am Straßenrand sehen konnte, wo du uns dann immer noch darauf hinweisen musst, ihr könnt nicht für alles halten, wir müssen jetzt auch mal weiterfahren, was zu unterschiedlich großer Freude geführt hat, aber muss man dann halt auch einfach einsehen, sonst kommt man gar nicht weiter.
Ist so, ne? Ich meine, wir fahren ja in 3 Tagen, fahren wir von Okaukwejo bis nach Namutoni. Das sind also 150 Straßenkilometer, aber wir fahren ja viele Umwege und so weiter hin und her. Wir fahren so ungefähr so 200 und ein paar zerquetschte. Da kann man nicht für jedes Zebra anhalten.
Ja, hätten wir aber gerne gemacht, natürlich.
I know.
Aber ja, genau, es war natürlich dann, am ersten Tag haben wir dann den Elefanten gesehen. Das war, wir haben in der Bakery Mittag gegessen, 1 Stunde weiter durch das Tor. Und irgendwie war ja auch das Erwartungsmanagement, mal schauen, was dann dahinter kommt. Man hat ja keine Garantie für irgendetwas. Und einfach nach, ich glaube, 10 Minuten oder einer Viertelstunde stand da ein Elefant. Und es war so, okay, krass, jetzt geht's los. Und dann waren überall die Zebras, Antilopen und eben dieser Elefant. Und es war ja am Ende auch der einzige Elefant, den wir im Etosha gesehen haben. Und ich hatte ja letztes Jahr in Botswana eine Menge an Elefanten schon gesehen, wo ich nicht mehr genau sagen kann, wie viele es waren. Und das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann erst merkt, wie besonders das ist, dass man an einem Ort so viele Elefanten sieht und auf einmal ist da eben dieser einzelne große Elefant. Das ist er dann auch. Also dann merkt man es nochmal ganz anders wertzuschätzen. Aber es war halt auch total faszinierend, ihn zu beobachten, wie er dann da rumlief. Und genau, das war für uns dann schon so nach 5 Minuten, okay, den ersten der Big Five hatten wir dann gesehen. Und dann ging es ja auch noch weiter mit dem Sonnenuntergang und dem Regenbogen. weil bis dahin war das Wetter ja immer noch so gemischt. Das war halt auch ein total tolles Licht. Und da sind wir dann ja auch, schon hatten wir schon die erste Meldung, dass man Löwen gesehen hatte, sind ja dann aber gar nicht bis dahin gekommen, weil wir bei jedem Zebra halten wollten. Von daher war das ja dann auch in Ordnung. Ja, das war halt schon ein ganz cooler Eindruck, so ein guter Start. Und dann ging es eben in das Camp und ja, da gab es dann die erste Nacht im Etosha im Grunde. Das war nochmal, fand ich persönlich anders, weil an den anderen Orten ging es halt viel um die Natur und wir waren auch einsamer. Und im Etosha waren wir dann die erste Nacht mal in so einem Camp. Man kann ja nicht einfach irgendwo schlafen. Überraschend auf einmal Menschen waren. Das war schon, fand ich, ein bisschen ungewohnt in dem Moment.
Ja, das stimmt. Ne? Man ist ja sehr, wir sind ja immer so für uns gewesen. Wir als Gruppe. Und jetzt bist du auf einmal an einem Ort, wo halt, ja, hunderte andere sind, ne? Und halt entsprechend halt auch Lautstärke technisch. Stichwort Alarmanlage, irgendwelche Leute ihre Alarmanlagen jetzt nicht im Griff haben und in offene Autos greifen und so weiter. Das ist halt allgegenwärtig und natürlich halt eben auch nicht mehr die Ruhe. Aber wie fandest du das Camp? Also ich meine, jetzt war leider aufgrund des Wetters wenig bis gar nichts am Wasserloch los. Was ist ja ansonsten, das macht ja diese Camps halt eben auch so besonders.
Genau, also ich muss sagen, das erste Camp war für mich persönlich jetzt von den dreien, die wir hatten im Etosha, das schlechteste, weil wir halt in dem Fall die falsche Toilette gewählt haben. Und das war dann für uns, fanden wir jetzt nicht so schön, aber wir hätten auch einfach ein anderes Häuschen wählen können. Da ist man ja dann auch, man nimmt das, was am nächsten ist. Und von daher war das Camp jetzt erstmal so, okay, man war verwöhnt von den anderen Camps und hat dann halt auch andere Ansprüche. Aber es war überraschend leise nachts. Also nach den ersten Alarmanlagen war ja dann trotzdem recht früh schon Schluss, weil alle Leute ja müde sind und am nächsten Morgen früh aufstehen wollen. War es ja nicht so, dass man dann die halbe Nacht Leute gehört hat.
Nee, und ich glaube auch, dass die erste Nacht relativ ruhig von den Tieren war. Ich glaube, die zweite Nacht, da war so ein bisschen mehr Action. Ne? Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, doch, stimmt gar nicht. Morgens, als wir aufgewacht sind, habe ich Löwen gehört.
Ja, auch das weiß ich gar nicht mehr. Wir sind ja auch recht früh aufgewacht. Also wir waren immer sehr aktiv morgens und da war man ja schon so in seinem Flow. Also ja, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich weiß nur, dass es halt überraschend ruhig war, was Menschen anging beim Schlafen. Man konnte recht gut schlafen. Und dann war man ja auch komplett aufgeregt am nächsten Morgen. Okay, der erste volle Safari-Tag startet.
Genau. Wir sind dann von Okakweyo nach Halali gefahren morgens, haben dort dann, Zane und Patrick sind nach uns losgefahren, waren vor uns allerdings da, haben schon alles aufgebaut, Frühstück und am Nachmittag sind wir auch nochmal rausgefahren und haben verschiedene Tiere gesehen. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz erinnern, was wir alles gesehen haben. Vielleicht steht das in deinem Tagebuch. Ich bin gespannt, wie du es so empfunden hast.
Ja, also vielleicht da hole ich mal einmal aus. Du hast uns ja gefragt, weiß gar nicht, ob an dem Abend davor oder am allerersten Abend, was jeder sehen möchte. Und da durfte jeder so ein bisschen sein Highlight hier nennen. Und es waren halt natürlich ganz viele Elefanten und Löwen. Und ich hatte halt zu dir gesagt, ich würde gerne ein Spitzmaul-Nashorn sehen. Weil ich so bisher halt schon relativ viele Tiere in Botswana sehen konnte, aber Nashörner ja immer noch recht dünn auf meiner Liste waren. Und das Erste, was wir gesehen haben, als wir aus dem Camp raus sind, war eine Gruppe von Spitzmaul-Nashörnern. Damit war ich mit dem Tag eigentlich auch schon durch. Also es waren, glaube ich, 5, die wir gesehen hatten. Und das war schon sehr cool. Also es war so schnell konnte man gar nicht gucken, wie die da standen. Und das war halt ein richtig cooler Start. Danach haben wir noch ganz viel Antilopen, natürlich Zebras und verschiedene Tiere gesehen. Aber da muss ich jetzt auch sagen, ein bisschen blättern wahrscheinlich. Also es war an dem Tag war echt viel los. Wir haben es sehr genossen und sind ja dann auch ins Camp gefahren. Und dort hatten wir dann die Wahl, entweder am Pool nochmal zu entspannen, sich ans Wasserloch zu setzen oder mit dir rauszufahren. Bin der Meinung, wir hatten so viel gesehen.
Das war am Tag danach, oder?
Nee, beide Tage hast du es angeboten.
Ah, stimmt.
Aber an dem Tag wollte keiner mehr mit, weil es war so viel los, dass wir einfach alle, also Alina und ich sind zum Wasserloch und haben da einfach nur gesessen und uns die Vögel und die Schildkröten angeguckt, weil es war halt, bin ich der Meinung, recht viel los, so an Tieren generell. Und man hat sich ja über alles gefreut. Das war jetzt, für mich waren die Spitzmaul-Nashörner halt so das Highlight am Morgen. Aber genau, es war schon gut besucht trotzdem im Etosha.
Ja.
Genau, und dann haben wir halt die Pause gehabt. Das tat auch irgendwie gut, einfach mal so ein bisschen runterzukommen.
Genau, viele sind, glaube ich, am Pool gegangen oder ihr als an die Wasserlöcher. Also es hat sich halt schon auch sehr verteilt, ne? Manche haben Mittagsschlaf gemacht.
Und das war halt auch, tat halt auch gut für die Gruppe, weil man war ja immer zusammen und man brauchte eigentlich auch nicht den Abstand, aber trotzdem konnte sich jeder so ein bisschen auch persönlich zurückziehen.
Mhm.
Und das war irgendwie auch ganz schön, bis dann der Abenddrive eben losging. Da sind wir dann noch einmal rausgefahren und haben uns dann die Gegend um Halali angeschaut. Und da waren eben auch wieder einige Tiere und dann bis zum Sonnenuntergang sind wir da rumgefahren.
Ja, das war wieder so, ne, dass wir halt kurz vor Sonnenuntergang wieder Nachricht bekommen haben, da sind Löwen und dann haben wir gesucht. Aber das ist halt immer der Nachteil an Etosha, dass zum Sonnenuntergang halt dieses Gate halt schließt und du dann halt zurück im Camp sein musst, weil du halt eben bei Dunkelheit nicht unterwegs sein darfst. Und ja, irgendwann geht die Sonne unter und dann musst du halt zurück sein. Das ist uns leider ein paar Mal jetzt, also bei beiden Nächten, oder an allen drei Nächten, am nächsten Tag ja auch, das sprechen wir gleich nochmal,
ja.
zum Verhängnis geworden.
Genau, dann da haben wir den Sundowner ja an dem Abend am Wasserloch gemacht, im Camp. Also es war auch ganz entspannt, genau, bis es dann am nächsten Tag weiterging, ins nächste
genau.
Camp.
Da ist wieder same, same. Aber das war ein krasser Tag. Der hat wirklich echt viel rausgehauen. Also wir sind ja dann von Halali ganz in den Osten nach Namutoni gefahren morgens. Da auch wieder, da frühstücken. Wir machen ja immer so ein etwas größeres Frühstück, größeres Brunch. Also und dann, genau, dann sind wir nachmittags halt auch nochmal raus und dann danach nochmal raus. Also wir waren viel, viel draußen, viel unterwegs. Erzähl mal.
Genau, also es war halt morgens, fing das alles noch so, sag ich mal, ganz geregelt an. Wir sind halt von Camp zu Camp gefahren, haben halt auch ganz viele wieder Grasfresser im Grunde gesehen und sind dann ins Camp rein und dort sind Alina und ich mit dir dann mittags noch wieder los, haben dann nochmal nach Löwen gesucht, beziehungsweise ganz viele Giraffen auch gefunden. Also mein Highlight ist nur meine Frage, wieso fahren wir jetzt an der Giraffe vorbei? Und du sagst, guck mal geradeaus und dann stand einfach direkt eine vorm Auto.
Ja, stimmt.
Ich habe echt gedacht, warum das halten
fährt wir? Ja, warum halten ja. wir nicht? Ich will ein Foto machen. Und dann steht aber die, also man muss wirklich vor Friederike, also sie sah, also ich fahre ja rechts, ne? Und wir fahren ja auf der linken Seite. Und sie hat links in den Busch geschaut und in der so zweiten Baumreihe, da war eine Giraffe. Die hat sie quasi sich angeschaut und fokussiert nicht so und bin dann weitergefahren und sie so, hä, warum fahren wir? Und ich so, naja, schau doch mal, hier ist die Giraffe halt nur 2 Meter von dir entfernt.
Also das war echt faszinierend, da waren so viele Giraffen auf einmal.
Ja.
Und dann sind wir eben zurück ins Camp und dann merkte man schon, die anderen, die da geblieben sind, hatten schon FOMO entwickelt, weil andere Leute erzählt haben, das sind Löwen in der Nähe. Und die haben alle gedacht, wir haben die Löwen schon entdeckt. Und dann haben wir gesagt, nee, haben wir noch gar nicht. Und dann sind wir rausgefahren, haben natürlich dann erstmal die Löwen auch gesucht, beziehungsweise sind erstmal eine breitere Runde gefahren. So gefühlt im Nachhinein Spannungsaufbau. Und dann auf einmal waren dann da 3 Löwinnen, beziehungsweise wir haben 2 gesehen, die dann da im Grunde einen Jagdversuch angedeutet haben. Die haben ihn nie richtig gejagt. Da stand halt einfach ein einsames Gnu auf dem Feld. Und die 3 Löwinnen waren halt im Busch, beziehungsweise auf der anderen Straßenseite. Und dann waren wir da ganz gespannt, haben das Ganze beobachtet. Aber sie haben halt nicht angefangen zu jagen. Und dann hat Zane uns angerufen und gesagt, ein paar hundert Meter weiter ist ein Gepard im gleichen Versuch zu jagen. Und dann standen wir auf einmal vor dem Luxusproblem. Bleiben wir bei den 3 Löwinnen und beobachten die Situation oder fahren wir weiter und setzen darauf, dass der Gepard schneller jagt? Und dann haben wir uns noch entschieden, zum Geparden zu fahren und haben das Ganze noch beobachtet. Das war halt auch super spannend. Und da war das Einzige, was halt dann uns gestoppt hat, im Grunde die Schließungszeit vom Camp, dass wir zurück mussten. Aber es war total verrückt. Also erst 3 Löwen, dann noch ein Geparden zu sehen und das alles innerhalb von einer Stunde. Da waren, glaube ich, alle so komplett sprachlos und wussten auch nicht mehr so richtig, wie wir das alles einsortieren sollten. Da war echt viel los. Und
plus die hunderten Giraffen, die wir da um Fisher's Pan gesehen haben. Wir haben sehr, sehr viele Vögel da identifiziert an dem Mittag. Also es war wirklich dieser Tag, Tag 3 im Etosha, war halt genial.
Ja, aber da merkst du halt einfach, es waren so viele Giraffen und eigentlich waren wir am Anfang so fasziniert davon, dass wir endlich diese Giraffen alle sehen können. Und dann wurde es einfach so verrückt mit den Raubkatzen, dass man mittlerweile die Giraffen so als gegeben nimmt, mehr oder weniger, und sagt, okay, da waren so viele. Und es war ja auch, also die waren ja auch total niedlich. Es waren ja auch einige Leute, die unbedingt Giraffen sehen wollten. Aber wir waren abends am Sundowner, ich glaube, wir haben es nicht mehr zum Wasserloch geschafft, weil wir einfach so geflasht waren, da saßen und uns unterhalten haben über alles, was wir gerade erlebt haben, dass wir, ich glaube, unseren Sundowner direkt neben dem Auto getrunken haben, weil wir uns erstmal erholen mussten.
Stimmt, ich glaube, ein paar sind noch später, kurz vor ins Bett gehen, dann zum Wasserloch gegangen, aber da habt ihr noch, glaube ich, ein Gnu, glaube ich, gesehen.
Genau, also ja, es war ja immer unterwegs. Von daher sind wir um 10 dann nochmal ans Wasserloch, weil das wollten wir ja dann auch noch gesehen haben. Und da war dann noch ein einsames Gnu. Und das fand ich aber auch ganz spannend zu sehen, wie nervös es war. Also ist zum Wasserloch gerannt, hat getrunken, ist wieder weggerannt. Einfach zu merken, wie sich das Gnu unwohl gefühlt hat in der Nacht. Also es war auch, man hat so viele Eindrücke, die man da gesammelt hat. Und da, aber wenn man überlegt, es war schon wieder fast das Ende der Reise. Man war so, okay, irgendwie verabschiedet man sich dann innerlich schon wieder vom Etosha mit so solchen Eindrücken. Das war halt auch total unreal.
Ja, total. Und dann haben wir, dann ist der letzte ganze Tag, ne? In Namibia. Wir sind dann Richtung Süden gefahren, haben einen kleinen Überraschungsstopp eingelegt, von dem du uns gleich mal erzählen kannst, weil das ist ja nicht offiziell Teil des. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, sollen wir darüber sprechen oder sollen, wenn jetzt jemand die Reise bucht, dann weiß die Person ja, was die Überraschung ist.
Wenn die Person sich die Stories von Frank angeschaut hat, weiß sie das ja auch.
Ja gut, okay, dann können wir das vielleicht erzählen. Also auf jeden Fall, ich habe eine kleine Überraschung für euch eingebaut, weil ich sie halt ein paar Tage vorher entdeckt habe und dachte so, hey, das ist so cool, das musst du halt in deinen Reisen mit einbauen. Und dann sind wir noch weitergefahren ins Okunjima, was ja auch ein sehr, sehr toller Ort ist, finde ich. Und mit dieser kleinen Wanderung hoch zum Sonnenuntergang und so. Genau, lass uns darüber noch mal sprechen.
Ja, genau. Es ging dann am nächsten Morgen los. Aus dem Etosha sind wir losgefahren und es war, glaube ich, das erste Mal, dass unser ganzes Auto geschlafen hat. Man war einfach so von diesen ganzen Eindrücken erschlagen, dass wir wirklich eingeschlafen sind beim Rausfahren. Und dann sind wir wieder wach geworden. Und dann weiß ich nur, dass wir wieder in einer ganz anderen Natur standen, in Weinbergen. Und dann hieß es ja, okay, wir halten hier, wir sind hier auf einem Weingut. Ich glaube, eines von zwei oder drei Weingütern in Namibia. Und dann haben wir dann ein Weintasting gemacht und da auch gegessen. So ein paar, so ein Mittagessen im Grunde. Und es war auch total cool. Völlig anders. Morgens noch komplett auf Safari und auf einmal macht man ein Weintasting und kann da Wein probieren. Das war halt auch irgendwie total cool, weil wir damit gar nicht gerechnet haben. Es gab ja auch Teilnehmer, die wirklich die Route getrackt haben und dann gemerkt haben, wir biegen falsch ab.
Ich habe Frank so, hello Mr. Controletti, weil wir sind gerade wirklich abgebogen. Und dann sagt er, Entschuldigung, müssen wir nicht dahin? Und ich so, ja, aber da ist die Straße gesperrt. Und dann sagt er, was, wir müssen diesen ganzen Weg hier rumfahren? Ich so, ja, das ist jetzt leider so, ist doof, aber es sollte ja eine Überraschung werden. Aber er war so, er hat alles gecheckt. Und das war aber schon eine schöne Überraschung, weil man einfach damit nicht rechnet. Ich hab dieses Weingut selber erst vielleicht 10 Tage vorher entdeckt und war dort und dachte so, boah, das ist cool.
Und dann ging es eben direkt weiter, schon wieder ins nächste, im Grunde Safari-Abenteuer. Und da sind wir dann eben reingefahren. Wie heißen die kleinen Antilopen, die wir da gesehen haben? Die fand ich auch so niedlich.
Dick-Dick?
Die Dick-Dicks, ja. Das war so die erste Begrüßung, das Dick-Dick, was da rumlief. Und dann sind wir da an auch einen wunderschönen Campingplatz nochmal gekommen. Ich fand, das war so zum Abschluss, hat das nochmal das ganze Gefühl gegeben, so man steht da wieder alleine. Wir konnten zum Sundowner eben auch so einen Berg- oder Steinhügel rauflaufen und haben dann da angestoßen und so unsere letzten Tage so Revue passieren lassen. Es war ein super toller Abschluss, da auf diesem Platz zu stehen. Also, ja. Das war halt auch nochmal ein Hammer-Sonnenuntergang, den wir uns da angeschaut haben. Haben das einfach maximal genossen, da in diesem Reservat zu sein. Ich weiß gerade den Namen nicht. Ich habe
Okunjima.
Die Route nicht genau gelesen. Aber ja. Also das war auch ein super toller Campingplatz, muss ich sagen. Weil man einfach nochmal unter uns war. So.
Ja, Ich finde auch, dass am letzten Abend haben die auch nochmal alles vollgegeben, die Jungs, das Team, und haben mega geil gekocht. Und es war halt einfach so ein lockerer und schöner Abend. Habe ich bei dir gab es noch eine Sitzheizung, ne, für die wollten. Und ich mag es da sehr, 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 weil es ist einfach so ein sehr schöner Abschluss, bevor man dann am nächsten Tag nach Windhoek fährt. Aber wir fahren ja nicht einfach nur nach Windhoek, wir haben ja typisch off the path, am letzten Tag Abenteuer bis zur letzten Sekunde, sind wir auch wieder früh aufgestanden und haben uns auf Leopardensuppe gemacht.
Genau, ja, also abends war jetzt nochmal schön, dass wir einfach auch nochmal am Feuer gesessen haben und uns einfach nochmal unterhalten haben, so eine Feuerpause im Grunde hatten. Und dann am nächsten Morgen gab es erstmal noch wieder einen Kaffee zum Aufstehen und dann sind wir eben auf Leopardensafari gegangen. Und das war auch super spannend, weil man hat durch das hohe Gras aufgrund der grünen Landschaft in Namibia dieses Jahr, war es halt echt schwierig, die Leopardin zu finden. Und als wir sie dann gesehen haben, war es halt, die hat so posiert. Also man hat das Gefühl, das kann ja gar nicht echt sein. Hat sie sich da auf einen Hügel gelegt und man hatte einfach freien Blick auf die Dame. Und dann ist sie auch noch vor unseren Augen auf den Baum gesprungen. Und da habe ich gedacht, also es ist faszinierend. Die hat uns halt auch ein bisschen ignoriert, was halt auch angenehm ist, wenn man dann weiß, okay, so richtig stören tun wir sie jetzt gerade nicht. Und dann waren wir halt schon alle total aus dem Häuschen von ihr. Dann ist sie gegangen, dann sind wir weitergefahren und haben eigentlich gedacht, okay, das war's jetzt. Jetzt gehen wir zurück zum Camp. Und dann wollte unser Guide uns aber noch eine Giraffe zeigen, die halt gestorben war. Und dann sind wir da angekommen und dann lag da eine Hyäne lag dann noch mitten im Weg.
Eine braune Hyäne.
Ja, also war meine erste braune Hyäne, die ich überhaupt gesehen habe. Und das war auch, also im ersten Moment sieht sie aus wie so ein zotteliger Hund, bis man dann verstanden hat, oder die ist gerade einfach eine Hyäne auf dem Weg. Das war dann auch nochmal total cool. Und da hatten wir eben auch Zeit, dann einfach zu halten, sie mal anzuschauen, bis sie dann auch entschieden hat zu gehen. Und dann sind wir nochmal frühstücken gegangen, ein letztes Mal. Das war dann schon so ein bisschen verabschiedend irgendwie. Und dann hatte ich eben damit abgefunden, okay, Safari ist jetzt vorbei. Wir fahren jetzt zurück nach Windhoek. Und beim Rausfahren ist uns dann nochmal ein Breitmaul-Nashorn über den Weg gelaufen. Also damit man auch wirklich bis zur letzten Sekunde die Safari erlebt, stand dann am Tor noch das Breitmaul-Nashorn.
Ja, das war echt krass. Das war ein schönes Geschenk zum Schluss.
Mhm. Ja, also das war auch fast mir. Und dann ging es zurück in die Realität, zurück nach Windhoek.
Aber auch das war, also ich meine, du bist jetzt nicht gefahren, aber ich finde diese ganze Fahrerei, das war echt okay, ne? Also es hat sich immer ganz gut aufgeteilt und ging auch relativ schnell. Und das Gute ist ja, dass wir immer am Wochenende starten und das beenden. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das aufgefallen ist, wie wahnsinnig ruhig die Straßen waren.
Also wir sind ja reingefahren in die Stadt und waren ja auch sofort bei der Autovermietung.
Ja.
Wobei ich eben immer noch sagen muss, ich bin unserem Fahrer unglaublich dankbar, mit welcher Ruhe er einfach uns drei Schnatterlesen da durch die Gegend gefahren hat. Da hat man eben auch gemerkt, okay, man spielt sich im Auto so ein und die Person, die halt am meisten Spaß am Fahren hat, hat es übernommen. Und das war schon ganz cool. Und dann hat man so richtig gemerkt, okay, jetzt müssen wir das Auto echt wieder abgeben. Aber wir haben es ja gefühlt erst gestern abgeholt. Das kann ja irgendwie nicht sein. Ja, das war dann bisschen traurig, sich von den anderen auf einmal zu verabschieden. Da hat man erst gemerkt, wie 9 Tage einen doch als Gruppe schon so zusammenbringen auch.
Ja, ja, total. Ja. Und leider hat Discover denen dann den Flug gecancelt und die durften noch ein bisschen bleiben. Also hattet ihr noch ein bisschen was voneinander. Aber da war die Reise dann vorbei. Und es ist schon echt irre, wie schnell die Zeit vergeht. Ne? Also das ist halt wirklich, ich meine, wir sprechen jetzt 1:10 und ich finde, wir haben schon viel angesprochen, aber wir sind nicht sehr, sehr krass ins Detail gegangen, weil dazwischen noch viele kleine andere Stories sind, die halt so kleine versteckte Highlights und so. Aber das ist schon so, dass wir eine Reise zusammengestellt haben, die das Beste aus jeder Minute deines Tages macht und du halt nach Hause gehst. Das musst du jetzt sagen, aber ich empfinde das immer so, dass die Teilnehmer ganz und gar nicht gestresst sind, sondern tatsächlich, weil sie so viel erlebt haben, auf eine ganz andere Art und Weise entspannt sind, was sie so viele gar nicht so kennen.
Nee, da hast du vollkommen recht. Also klar, wir hätten jetzt noch, glaube ich, wenn man über jedes Highlight gesprochen hätte, wären wir bestimmt noch 2 Stunden hier dran. Also das ist natürlich auch etwas, wo man merkt, das sind so viele Eindrücke, die dann immer wieder Vor allen Dingen, wenn man das Tagebuch liest oder Fotos anschaut, kommt das alles wieder so zurück. Das kann man gar nicht greifen, aber man ist halt ganz anders entspannt. Also man geht dann raus, man möchte eigentlich auch die Realität im ersten Moment noch gar nicht so wiederhaben und kann dann halt so komplett entspannt wieder starten im Alltag. Also das tut schon gut, muss ich sagen. Und man braucht ja auch, also in meinem Fall waren es ja auch wenig Urlaubstage, die ich nehmen musste aufgrund des Feiertags in der Woche. Und dann hat man ja auch gar keinen Stress gehabt, dass dann im Büro noch super, super viel passiert ist. Also es war halt auch noch doppelt entspannt irgendwie.
Also bei uns, also meistens, du arbeitest in der Schweiz. Für dich waren es, glaube ich, 3 Arbeitstage, die du für 9 Tage Reise gebraucht hast.
Genau, es waren 2 Feiertage in der Woche. Und das war halt auch komplett unwirklich, dass man dann halt den Laptop angemacht hat und gedacht hat, ja, so viel ist jetzt nicht passiert, weil die anderen auch nur 3 Tage gearbeitet haben.
Das ist also schon krass. Ja. Also ich meine, für Deutsche sind jetzt 4 Arbeitstage muss man aufwenden, um diese Reise im April, Mai zu machen. In der Schweiz sind es 3. Das ist schon irre, wenn man überlegt, so man kommt dann wieder zurück ins Büro und wie waren die Tage? Und dann sagen die, ja, war schön, ich war am Bodensee oder ich war in den Bergen und du und ich so, ach, ich bin 2.500 Kilometer durch Namibia gefahren, es war super geil.
Ja, das ist dann, ist auf jeden Fall, man merkt, was man alles in kurzer Zeit machen kann, wenn man einfach mal los.
Ja.
Also das ist dann ganz, ganz anders. Aber ja, also ich hatte ja auch Glück, mein Flugzeug war ja auch gar nicht verspätet, aber die anderen halt schon.
Ja, ja, klar. Das ist natürlich dann halt, aber damit kann man ja nicht rechnen und sollte man auch nicht rechnen, dass man halt ein paar Tage länger bleibt oder einen Tag länger bleibt. Aber und die Flüge sind meistens über Nacht. Das heißt, du kannst die Zeit auch wirklich nutzen. Bei dir war das ja wirklich so, dass du noch irgendwie Meeting gemacht hast, in den Flieger gestiegen bist, da bist und das ist einfach krass.
Ja, es ist halt schon, man stieg auch einfach aus am nächsten Morgen und fängt dann am gleichen Tag wieder an zu arbeiten. Es ist halt schon irgendwie faszinierend.
Ja, surreal. Jetzt haben wir 1:10 über Namibia gesprochen. Jetzt hast du ja auch schon 4 Wochen in Botswana verbracht mit mir. Hast du ja auch den perfekten Vergleich. Ich hatte ja, ehrlich gesagt, hatte ich am Anfang immer gedacht, so, Friederike, jetzt fängst du mit Botswana an und machst dann Namibia. Ich hoffe, du machst das nicht wegen des Safari-Teils, weil du weißt mittlerweile, dass Botswana einfach so krass anders ist, der Safari-Teil, als der Safari-Teil in Namibia. Du hast es trotzdem gemacht und du hast damals gesagt, nee, das ist also noch, ich finde ja die Landschaft so toll. So im Nachhinein, was machen diese 2 Reisen so besonders und warum sind sie nicht vergleichbar? Oder sind sie vergleichbar? Ich weiß, wir haben darüber noch nicht gesprochen.
Nee, also ist das ja auch die Jahreszeit der anderen Reisen nicht vergleichbar. Aber man muss halt einfach sagen, bei Botswana ist man halt an einem Ort, in einem ganz besonderen Camp und hat halt, ich sag mal, seinen stationären Platz und macht dann halt jeden Tag die Safari und merkt halt, wie unterschiedlich das dort ist, wie wild das dort ist. Also auch dort ist jeder Tag anders, aber man ist halt mit vollem Fokus auf die Tiere. Und da haben wir halt noch ganz viele Vögel getrackt und auch mit dem Ranger eben sind wir ganz tief in die Tierwelt eingestiegen und haben uns da informiert. Und bei Namibia ist es halt so, dass man viel mehr unterwegs ist. Also es ist halt einfach ein Roadtrip und jeden Tag eine ganz andere Natur hat. Aber der Fokus ist da halt viel mehr der Eindruck der Landschaft als eben die Tiere. Und das sind halt 2 komplett unterschiedliche Reisen. Wir sind jetzt auf dem gleichen Kontinent, aber letzten Endes kann man das nicht vergleichen. Das sind wirklich 2 unterschiedliche Reisen. Und ich glaube, wenn man mit dem Mindset dann auch daran geht und nicht sagt, okay, ich habe eine Strichliste, ich möchte das sehen, dann ist beides auf seine Art und Weise faszinierend. Und das habe ich ja auch schon gemerkt, Mai und Dezember Botswana ist eben auch ein ganz anderer Eindruck, der dann entsteht, weil man immer merkt, okay, wenn die Natur so reagiert, wenn es regnet oder wenn es nicht regnet, dann verhalten sich die Tiere auch anders. Man kann Eindrücke nicht planen. Also niemand, der jetzt hinfliegt nach Namibia, wird ja genau die gleichen Tiere in der Reihenfolge sehen.
Nee.
Und daher kann man das nicht vergleichen. Und ich finde, man sollte es auch gar nicht versuchen. Es war auch nie die Intention, die Reisen zu vergleichen, sondern einfach hinzugehen und zu sagen, mal sehen, was passiert. Und diese Eindrücke lasse ich auf mich zukommen.
Ja, nee, das ist auch richtig gut. Und das ist auch die richtige Herangehensweise. Und das Krasse ist, obwohl du jetzt im Mai letztes Jahr dabei warst, und im Dezember jetzt über Silvester da warst. Ich war ja jetzt im Mai wieder dort. Das war ganz anders als die anderen zwei Male. Also weil halt eben auch durch den Regen und so, so viel, weil es ja, als wir Silvester da waren, so krass geregnet hat, war halt jetzt noch so viel Wasser da, es waren noch so viele Tiere, es waren Löwen ohne Ende da, Leoparden. Das war einfach wieder so krass anders.
Ja, das ist halt, das habe ich ja auch gemerkt, dieses Thema FOMO dann wieder. Es war ja auch eine Teilnehmerin jetzt im Mai mit, die im Dezember mit war. Und man wusste so, okay, von ihr kriege ich jetzt Bilder gesendet in den WhatsApp-Gruppen, die wir jetzt mittlerweile auch dann bewahrt haben. Und denkst du, oh Gott, nein, jetzt haben sie da Löwen gesehen, das würde ich ja auch so gerne sehen. Und man weiß jeden Tag, da kann alles bei denen stehen. Also es ist schon, ich weiß, in der Woche hat man ja wieder normal gearbeitet und denkst du, okay, die anderen fahren jetzt einfach gerade in Botswana ums Camp. Also das ist schon faszinierend. Das würde ich auch jederzeit wieder machen.
Hat Katie dir das Video von unserer letzten Nacht geschickt?
Ja. Natürlich.
Das ist einfach so irre, so eine Löwin vom Zelt zu haben. Also das war auch echt total krass.
Ja, also das sind halt alles so Eindrücke und man merkt auch, was für ein besonderer Ort das Camp ist. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal gebucht habe, denkt man ja im ersten Moment, oh, zwei Wochen ein Ort, könnte ja auch langweilig werden. Und dann merkt man ja super schnell, dass es das nicht wird, weil es einfach keinen Tag gibt, der ist wie der andere. Und das ist einfach so ein besonderer Ort. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, als du dann hingeflogen bist. So, man würde sofort wieder hinfliegen. Also ja. Ich glaube, ich könnte noch mal zwei Wochen dort machen. Das wäre kein Problem. Aber ich könnte auch noch mal 9 Tage durch Namibia fahren. Also es ist halt, weil ich weiß, wenn ich es jetzt noch mal mache, ist es anders. Und das finde ich halt so faszinierend an diesen Orten, dass man halt nicht weiß, was auf einen zukommt.
Außer, dass es gut wird. Friederike, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns Namibia ein bisschen näher gebracht hast aus deiner Sichtweise, aus deinem Blickwinkel. Hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Also es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht, es einfach aus einer anderen Perspektive zu hören.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Es ist auch nochmal spannend, so Revue passieren zu lassen, was man alles gemacht hat.
Ja, und vor allem, wie viel das ist, ne? Das merke ich jetzt ehrlich gesagt erst, wenn man so krass intensiv darüber spricht und merkt so, okay, man kann doch ein bisschen Zeit damit füllen. Also, vielen, vielen Dank und liebe Grüße auf die andere Seite der Elbe. Wir sind gar nicht so weit auseinander entfernt, aber trotzdem irgendwie auch straßentechnisch doch. Und ja, bis ganz bald in Finnland. Oder Costa Rica, auch wenn du schon da warst. Weil du hast ja selber gesagt, jedes Mal ist anders.
Ja, da ist Finnland aber eher noch auf der Liste, Costa Rica.
Ich freue mich auf jeden Fall und nochmal vielen Dank für das Gespräch. Danke.
Sehr gerne, danke dir.
Tschüss.
Tschüss.